Tja, liebe Gemeinde, haben Sie schon mal, überlegen Sie mal ganz kurz einen Moment, haben Sie schon mal innerhalb von so, sage ich mal, 10 Sekunden oder so, haben Sie da schon mal 41.000 Euro ausgegeben? Also in kurzer Zeit. Ich gebe Ihnen mal ein paar Ratschläge. Der ein oder andere hat es ja vielleicht schon mal gemacht, als er ein neues Auto gekauft hat zum Beispiel. Geschwind mal 41.000 Euro investiert. Oder als er die nächste Rate für das Haus freigegeben hat. Das sind auch mal geschwind 41.000 Euro, ein ganz kleiner Betrag, der weg ist. Auf einmal sind sie investiert. Wenn man jetzt natürlich so viel Geld ausgibt für Auto oder für Haus, dann hofft man natürlich, dass man auch was davon hat. Man kriegt ja was dafür. Aber man kann jetzt 41.000 Euro auch für andere Sachen ausgeben. Haben Sie schon mal 41.000 Euro beim Juwelier liegen lassen, zum Beispiel? Das wäre schon ein ganz schön dicker Klunker, den man dafür kriegt. Wahrscheinlich würde man den gar nicht so oft tragen, nicht, dass der dann Kratzer kriegt oder irgendwelche Schleifspuren, sondern eher in den Tresor einpacken, dass er nicht so viel an Wert verliert. Vielleicht haben Sie auch schon mal 41.000 Euro geschwind in eine Geldanlage gepackt oder einen Fonds. Dann erhofft man sich ja, dass da auch was zurückkommt, dass es eine Rendite gibt, dass irgendwas dabei rauskommt. Das alles ist noch nachvollziehbar, finde ich, dass man kurz mal 41.000 Euro investiert. Aber jetzt mal die nächste Frage. Haben Sie schon mal in einer Geschenkboutique oder in einer Drogerie 41.000 Euro liegen lassen? Ist das vorstellbar? Das macht man eigentlich nicht. Das machen eigentlich nur Menschen wie die Geissens zum Beispiel oder wie die Frau Hilton oder so. Die machen sowas vielleicht. Aber selbst für die wäre es wahrscheinlich Luxus, wenn man 41.000 Euro investiert in etwas, das rein ruckzuck wieder weg ist. Zum Beispiel ein Schluck Wein oder so, der dann einfach weg ist. Oder eine Parfümwolke, die sich einfach so vernebelt. 41.000 Euro dafür? In unserem Predigttext, in dieser Geschichte, macht die Hauptfigur ganz genau das. Wir hören sie in dieser Geschichte kein einziges Wort sprechen. Aber mit ihrer Tat spricht sie eine ganz deutliche Sprache. Diese Frau, von der wir gleich hören, die investiert kurzerhand mal das Jahresgehalt eines durchschnittlichen Berufsmannes. Das waren in Deutschland letztes Jahr 41.000 Euro. In der Zeit, als die Frau gelebt hat, waren es 300 Denar. Da hat man am Tag einen Denar verdient und ungefähr 300 Denar war das, was ein Mann im Jahr verdient hat. Und die Geschichte, die ganze Geschichte steht in Markus 14, Vers 3 bis 9. Sie findet statt in einem kleinen Dorf, das heißt Bethanien. Das ist nicht weit entfernt von Jerusalem, so 2 bis 3 Kilometer, also ungefähr so weit, wie es von Meidelstädte nach Bernloch oder nach Oberstädte ist. Dürfen Sie jetzt selber entscheiden, was da für Jerusalem steht oder was da für Bethanien steht. Das kann jeder sich selber überlassen. Mir geht es um die Distanz. Es ist nicht so arg weit weg. Und zwar deshalb, weil nämlich Jesus triumphal eingezogen ist in Jerusalem. Daran denken wir am Palmsonntag. Er hat sich feiern lassen. Aber in dieser Woche, wo das Passafest war, ist er jeden Abend wieder zurückgegangen nach Bethanien, in dieses kleine Dorf. Hat dort bei Freunden übernachtet. Und so war er auch dieses Mal über Nacht in Bethanien, im Haus von einem Mann, der hat den wenig vorteilhaften Namen Simon der Hautkranke oder Simon der Aussätzige und vermutlich war er gar nicht mehr krank, denn sonst wäre Jesus ganz sicher nicht zu ihm ins Haus gegangen. Da hätte er sich als Jude nämlich unrein gemacht. Aussätzigen ist ihm aus dem Weg gegangen. Wahrscheinlich war er mal krank gewesen, vielleicht geheilt worden, vielleicht sogar von Jesus selber. Man weiß es nicht so ganz genau. Jedenfalls geht Jesus zu diesem Mann, zu diesem Simon zum Abendessen und bringt seine Jünger auch gleich mit. Die sind immer mit dabei. Und dann duftet es durchs Haus. Das müssen Sie sich jetzt so ein bisschen vorstellen, wie es duftet nach Abendessen, vielleicht nach guten orientalischen Kräutern oder nach einem gebratenen Lamm oder irgendwas Leckerem aus der Küche. Stellen Sie sich diese Gerüche mal vor, wenn wir jetzt diese Geschichte hören, denn das sind nur die ersten Gerüche, die dort die Nasen in Beschlag nehmen. Markus 14, Vers 3 bis 9. Und als er, Jesus, in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denar verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt allezeit Arme bei euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Okay, vielleicht kann man es verstehen, dass man für einen besonderen Moment, irgendwas, was einem wichtig ist im Leben, auch mal unvernünftig viel Geld ausgibt. Ein einmaliges Erlebnis, das kostet nun mal was und das lässt man sich auch mal was kosten. Wenn man zum Beispiel mal sich wünscht, mit einem Ballon zu fahren, dann muss man dafür ein bisschen Geld ausgeben. Oder wenn man mal in Kanada Skifahren will. Oder wenn man die Pyramiden sehen will oder sich so einen Traum verwirklichen will, dann gibt man dafür auch mal mehr Geld aus, als man für anderes vielleicht zahlen würde. Aber ein Jahresgehalt für ein Fläschchen mit Öl, das ist dann schon eine ganz schöne Marke, finde ich. Irgendwie auch eine Duftmarke, die Frau da setzt. Ganz schön eindrücklich. Vielleicht sind ihre Gedanken so ähnlich wie die der Jünger. Die kennen wir ja, diese Gedanken, gell? Wenn wir zum Beispiel in den Nachrichten oder in den Zeitschriften lesen, dass sich die reichen Leute das 16. Auto gekauft haben oder die 28. Handtasche oder eben halt noch ein Boot, dann denken wir vielleicht ganz ähnlich wie die Jünger damals in der Geschichte. Nämlich die tuscheln untereinander und sprechen, Mensch, muss das denn sein? Ist das nicht viel zu viel Geld investiert? Das tuscheln sie so untereinander, dass man es nicht so richtig hört. Vielleicht diskutieren sie es auch. Mir ist das so vorgekommen, als ich das gelesen habe, wie das Schwarzbuch, das jedes Jahr rauskommt. Kennen Sie dieses Schwarzbuch, das vom Bund der Steuerzahler jedes Jahr veröffentlicht wird? Das ist ein Buch, wo die ganzen Verschwendungen in unserem deutschen Staat so ein bisschen aufgezählt werden. Kann man auch im Internet nachlesen, da wird Steuerverschwendung kritisiert, vielleicht kennen Sie das. Da liest man dann von Brücken, die einfach so in der Landschaft stehen, ohne dass eine Straße drüber geht. Oder von einer Villa in Los Angeles, die der Bundesrepublik gehört und die sie eben auch verhalten muss. Oder es gibt ein ganz neues Heft, das nennt sich das sogenannte Frühjahrsputz. Da steht zum Beispiel drin, dass unsere Bundesrepublik jährlich 10 Millionen für internationale Fernsehserien ausgibt. Kann man ja auch sagen, 10 Millionen, das ist schon ordentlich für Fernsehserien. Oder jedes Jahr gibt unser Land 80.000 Euro aus für ein Goethehaus, das in New York steht, aber leider leer steht. 80.000 Euro im Jahr. Und so weiter. Studien zum konfliktfreien Fahrradfahren kosten uns jedes Jahr 527.000 Euro und so weiter. Man kann da viel blättern, ganz viele Dinge, wo man eigentlich auf den Gedanken gebracht wird, den die Jünger damals auch hatten. Nämlich genau den Gedanken, Mensch, muss das denn sein? Ist das nicht viel zu viel Geld ausgegeben für was eigentlich gar nichts bringt? Ich habe heute für diesen Gottesdienst ein Fläschchen Nardenöl gekauft. So sieht's aus. Einfach als Beispiel, dass Sie es mal sehen, auf Gemeindekosten. Kann man jetzt auch denken, Mensch, muss der das Geld der Kirchengemeinde für sowas ausgeben? Ich sage ja noch nicht, wie viel es gekostet hat. Es war kein Jahresgehalt. Da kann man genau das denken, Mensch, muss das sein? Bloß für so ein Beispiel, dass er auf der Kanzel so ein Fläschchen hochhalten kann, gibt der Geld aus, braucht es doch nicht unbedingt. Könnte man doch auch anders einsetzen, dieses Geld. Das haben die Jünger überlegt. Aber sie haben nicht nur andere Möglichkeiten diskutiert, wo man es einsetzen könnte, sondern die Jünger, die haben sich daran erinnert, was in der Tora steht, in ihrer Heiligen Schrift. Die Jünger waren nämlich damals sehr, sehr fit, was Bibelkunde angeht. Die wussten, was in der Heiligen Schrift steht. Und wahrscheinlich haben sie bei ihrer Diskussion, so hinter vorgehaltener Hand, auch über 5. Mose 5 gesprochen. 5. Mose 5, Vers 11, gibt es nämlich eine Vorschrift, wo Gott genau sagt, was man denn machen soll, wie Hingabe funktionieren soll. Hingabe ist ja so ein bisschen unser Thema in den letzten Wochen. Und da steht es doch im Tora-Gesetz, 5. Mose 5, Vers 11, da steht, es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust, deinem Bruder, der dich bedrängt und arm ist in dem Lande. Das ist die Vorgabe, die Gott gegeben hat. Die Jünger machen eigentlich nichts anderes, als dass sie sich daran halten, dass sie das ernst nehmen. Es ist nicht so, dass die Jünger gegen die Hingabe sind, die Frau zeigt. Ganz im Gegenteil. Die orientieren sich an dem, was die Schrift ihnen sagt, wie man Hingabe leben soll. Deshalb ist mein erster Punkt zu merken, heute Morgen, die Jünger, die geben schon auch Geld aus. Die leben Hingabe und zwar aus Nächstenliebe. 5. Mose 5, Vers 11, dieser Vers, das ist kein Vorschlag wie von einem Anlageberater, wie man denn sein Geld investieren könnte. Da stand, ich gebiete dir, ich habe es unterstrichen, vielleicht haben Sie es gesehen, Gott sagt, ich gebiete dir, dass du die Hand auftun sollst und den Geldbeutel für die Armen. Das ist ein Gebot Gottes. Und genau das ist Hingabe, die die Jünger im Blick haben. Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen, dass die sagen, so müssen wir doch eigentlich dieses Geld ausgeben. So will es doch Gott. Das ist das Gesetz des Mose. Sie halten sich einfach dran. Und das sagen sie dann nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern das bringen sie dann auch öffentlich zur Sprache. Jetzt fahren sie nämlich die Frau an, so steht es in dieser Geschichte. Nachdem sie erst getuschelt haben für sich, fahren sie diese Frau an und kritisieren sie, sodass es jeder hören kann. Sie hinterfragen öffentlich hörbar ihr Handeln. Wenn man die gleiche Geschichte liest, wie sie im Johannesevangelium steht, dann steht da, dass es der Judas Iskariot war, der die Frage gestellt hat, warum er denn so viel Geld ausgeben muss für so ein Fläschchen Nardenöl. Judas Iskariot war der unter den Jüngern, der fürs Geld zuständig war, der den Geldbeutel hatte, so steht es in der Bibel, also quasi der Finanzminister der Jünger. Es ist mit seiner Aufgabe, dass er schaut, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird, ebenso wie es in der Tora steht, dass den Armen geholfen wird und dass das Geld dafür gegeben wird. Ist eigentlich völlig in Ordnung, was er tut, nur es ist nicht so die nette Art, dass er das so öffentlich tut, dass er die Frau öffentlich so anfährt und sie runtermacht. Und genau dagegen wehrt sich Jesus auch, in dem, was er dann sagt. Lasst sie in Frieden, sagt er nämlich. Was betrübt er sie? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Das ist die Reaktion von Jesus. Und erstmal richtet sie sich gegen die Art, wie die Jünger diese Frau angefahren haben. Und dann wird es spannend, denn dann zitiert nämlich Jesus diese Worte aus 5. Mose 5, Vers 11. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen. Das, was Jesus sagt, ist genau das, was im Alten Testament auch schon steht. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und dann macht er weiter und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Das ist kein Zufall, dass Jesus ein Zitat aus dem Alten Testament, aus der Tora bringt. Damit sagt er seinen Jüngern, ich weiß sehr wohl, welche Gedanken hinter dieser Kritik stehen. Ich kenne euch und erkenne eure Gedanken von ferne, auch wenn ihr sie heimlich besprecht. Ich weiß, dass ihr an das denkt, was in der Tora steht und dass ihr im Sinne dieses Gesetzes handelt und handeln wollt. Jesus sagt seinen Jüngern damit auch, ich respektiere das, dass ihr die Nächstenliebe so lebt und die Hingabe, dass ihr Armen abgebt, weil es das Gesetz euch sagt. Ich kritisiere euch gar nicht dafür, dass ihr an die Armen denkt. Ganz im Gegenteil, wenn ihr wollt, dann könnt ihr Gutes tun. Und es ist gut, wenn man den Armen Gutes tut. Es klingt jetzt nicht mehr ganz so nach Pflicht wie im Alten Testament, wo es heißt, Gott gebietet es. Bei Jesus hört sich das ein bisschen mehr wie ein Vorschlag an. Aber trotzdem, Jesus will diesen Dienst am Bedürftigen aus Nächstenliebe. Das übersieht man ganz oft bei dieser Geschichte, weil es so wie eine pauschale Kritik gegen die Jünger klingt. Aber dadurch, dass er das zitiert, sagt er den Jüngern schon, ich verstehe euch, dass ihr das Gesetz im Blick habt. Er kritisiert die falsche Gesetzlichkeit und er kritisiert, dass sie nicht respektvoll mit der Frau umgehen. Aber er findet schon gut, dass sie aus Nächstenliebe für andere ihr Geld einsetzen wollen. Denn dagegen ist er nicht. Wenn wir heute, so wie die Jünger, uns Gedanken machen, wie wir den Bedürftigen helfen können und was man dafür investiert und wo es vielleicht sinnvoll ist, was zu geben, dann ist da überhaupt nichts dagegen zu sagen, auch von Jesus nicht. Das ist nämlich Hingabe aus Nächstenliebe. Hingabe aus Nächstenliebe, wie bei den Jüngern, das ist das, wo sie Zeit investieren in andere. Wo sie vielleicht jemanden pflegen, wo sie jemandem zuhören, wo sie für jemanden einkaufen oder mit jemandem die Hausaufgaben machen. Oder auch, wo man Geld spendet. Auch das ist Hingabe aus Nächstenliebe, dass man andere denkt. Das ist absolut okay und das ist auch unsere Aufgabe, dass wir uns Bedürftigen zuwenden, wenn es uns gut geht. Jesus sagt da nichts dagegen. Er sagt nur was gegen diese Selbstgerechtigkeit, die die Jünger haben, dass sie ihren Maßstab einfach so brutal an die Frau auch anlegen und dass sie von ihr fordern, dass sie es genauso tut. Und dann sagt er noch eins, und das ist ganz wichtig, dass man diese Kritik von Jesus versteht. Er sagt nämlich, ich bin es Jesus, der hier ist. Sie hat mir einen guten Dienst getan. Ich bin Jesus und bin mehr als das Gesetz. Das ist nämlich genau der Punkt, den die Jünger nicht sehen. Und den die Frau versteht. Sie haben hier Jesus vor sich, der steht über dem Gesetz, der ist wichtiger als das Gesetz. Und ihm dieses Öl zu geben, ist noch wichtiger, als es gesetzesmäßig einzusetzen. Das verstehen die Jünger nicht. Die Frau checkt es sehr wohl. Es ist was Besonderes, dass sie hier Jesus begegnen. Und deshalb ist eine besondere Situation, weil er besonders ist. Das rechtfertigt diese Hingabe, diese überschwängliche Hingabe der Frau. Ich glaube gar nicht, dass sie das von langer Hand geplant hat. Ich glaube, dass sie das durchaus spontan gemacht hat. Die gleiche Geschichte wieder im Johannesevangelium, da wird uns sogar gesagt, wie diese Frau heißt, nämlich Maria, die Schwester von Martha und von Lazarus, die kennen wir auch aus anderen Geschichten. Die hat sich vorher auch schon mal getraut, zu Männern hinzusitzen, wo sie es eigentlich nicht darf. Und hat dazugehört, als ihre Schwester Martha in der Küche gekocht hat. Und jetzt kommt sie wieder und macht wieder was, was sie nicht darf. Sie darf nämlich eigentlich überhaupt nicht aufkreuzen, da wo die Männer sich unterhalten. Das war damals für Frauen nicht gestattet und sie tut es trotzdem. Sie darf auch nichts sagen, aber sie braucht auch gar nichts sagen. Sie will Jesus dienen, das ist alles, was sie will. Und das tut sie mit diesem Fläschchen Nardenöl, das sie über seinem Kopf ausgießt. Das ist ihre ganz eigene Duftnote. Nardenöl, ich habe es auch deshalb gekauft, Nardenöl, weil es in der Geschichte vorkommt, dass man mal riechen kann, wie Nardenöl eigentlich riecht. Nardenöl wird in Indien hergestellt, es kommt aus einer Pflanze, die Narde, die wächst im Himalaya-Gebirge. Und deshalb ist es auch so teuer, weil man das eben erst mal machen muss und erst mal hierher bringen muss. Und jetzt ist interessant, was die Frau mit diesem Fläschchen macht, das sie da hat, mit diesem Nardenöl. Denn da heißt es nämlich in dieser Geschichte, sie zerbricht das Fläschchen. Das heißt, sie schüttet nicht nur ein bisschen aus, obwohl es auch schon ganz intensiv riecht. Sie schüttet alles aus, was sie hat. Die totale Hingabe von ihr. Sie nimmt nichts mehr wieder davon heim. Sie zerbricht das Fläschchen, sodass sie gar nichts mehr mit heimnehmen kann. Ich versuche das jetzt auch mal, mein Fläschchen zu zerbrechen. Ist nicht so ganz leicht. Ups. Ja, es funktioniert also richtig. Naja, also vorher hat es besser funktioniert. Ich mach's mal auf. So, jetzt schütte ich es aber wenigstens ganz aus, dass man es auch sieht, gell? So. Und das soll man nämlich jetzt ruhig auch ein bisschen riechen. Das wird jetzt wahrscheinlich so ein bisschen durch die Kirche ziehen, so wie es damals durch das Haus vom Simon gezogen ist. Da, wo man Nardenöl ausgießt, da nimmt dieser Geruch auch ziemlich viel ein. Genau das hat die Frau gemacht. Sie hat das ganze Nardenöl, das sie gehabt hat, ausgegossen und das ist der Geruch ist durch dieses Haus vom Simon gezogen und damit quasi ihre Nächstenliebe, ihre Hingabe hat man quasi riechen können in diesem Haus. Bis in jede Ecke. Am Schluss von dieser Geschichte sagt Jesus ja, überall wo das Evangelium gepredigt wird, da kommt gewissermaßen die Duftnote der Hingabe dieser Frau zum Tragen. Da kommt sie an. Bis bei uns heute hoffentlich. Da kommt an, was diese Frau für Jesus macht, dass sie Hingabe lebt für ihn, dass sie viel hingibt und dass sie das aus Liebe tut. Und das ist mein zweiter Punkt zu merken. Die Frau gibt das, was sie kann, aus Christusliebe. Weil sie Jesus Christus liebt, deshalb tut sie das. Deshalb liebt sie, macht sie die Hingabe, deshalb lässt sie das Öl verstreuen und riechen. Nachher dürfen Sie es gerne auch mal riechen, wie Nardenöl riecht, oder dürfen sich selber auch mal ein bisschen was auf die Haut machen oder von mir kriegen. Ich rieche nämlich auch schon, habe gelesen, das riecht eine Woche lang trotz Waschen, trotz Taufen. Das Taufwasser hat auch nicht so arg viel abgewaschen. Dürfen Sie mal riechen, wie Jesus damals gerochen hat, als er von der Frau gesalbt worden ist. Es gibt sogar Ausleger, die meinen, dass Nardenöl damals auch die Mitgift war von Frauen, die man in die Ehe mit eingebracht hat. Das war quasi ihre Zukunft. Das war quasi das, was in den Augen ihrer Umwelt ihr Wert war, was ihren Wert sichergestellt hat. Maria hätte dann quasi über Jesus ihre Zukunft ausgegossen. Das ist fast noch eindrücklicher, finde ich, als der Materialwert von diesem Nardenöl. Die Frau gießt ihre Zukunft über Jesus aus, wenn es so war, die Mitgift war. Und da kann man als Jünger doch schon mal fragen, kann es Verschwendung geben in der Hingabe an Jesus? Also kann man zu viel geben an Jesus? Kann es unvernünftig sein, diese Christusliebe? Ich meine, bei der Liebe unter Menschen, da erfahren wir das ja manchmal auch. Liebe kann schon mal dazu führen, dass man die Realitäten etwas anders einschätzt, als sie eigentlich sind. Die Christusliebe der Frau kann das vielleicht auch. Da wird man vielleicht schon mal überschwänglich. Da macht man Dinge, die man sonst nicht tun würde. Die Frau ist ganz sicher keine, die groß mit dem Geld um sich geworfen hat, sonst hätte sie kein Nardenöl bei sich zu Hause aufbewahrt gehabt. Aber sie merkt diese Situation hier, dass Jesus vor ihr ist, das ist ganz außergewöhnlich, das ist was ganz Besonderes. Und sie kann hier was tun, was wir heute nicht mehr tun können, nämlich sie kann ganz leibhaftig ihm ihre Hingabe zeigen. Mit diesem wertvollen Öl darf sie ihn salben. Eine Salbung damals, Das gab es eigentlich öfters, wahrscheinlich öfters wie bei uns heute. Man hat Verwundete gesalbt aus medizinischen Gründen, ganz einfach als Pflege und als Zeichen der Zuwendung. Das tut man manchmal heute ja auch noch. Wenn man in der Pflege ist, weiß man, wie man mit Salben umgeht. Es war damals allerdings noch ein bisschen mehr, denn der König ist damals auch nicht nur eingesetzt worden, sondern er ist in sein Amt gesalbt worden. Und zwar genauso, wie es diese Frau hier macht, dass nämlich das Öl über dem Kopf ausgegossen worden ist. Im Grunde ist es eine Königssalbung, was hier stattfindet. Dieser König, Jesus Christus, der nach Jerusalem eingezogen ist und wie ein König gefeiert worden ist, auch wenn er auf einem Esel gesessen ist, der kriegt hier seine Königssalbung. Ein paar Tage später wird er eine Dornenkrone aufkriegen und einen Purpurmantel umgehängt kriegen. Und man wird an das Schild auf dem Kreuz drüber schreiben, König der Juden. Es geht um einen König. Und diese Königssalbung ist ein Teil von dieser ganzen Geschichte, die Jesus als König zeigt. Und diese Frau salbt ihn als König. Das ist eine ganz besondere Ehrerweisung, die hier passiert. Ein ganz einmaliger Moment. Diese Frau macht Jesus ganz wörtlich zum Gesalbten. Und wenn man die Gesalbte mal übersetzt, im Hebräischen heißt es Maschiach, Messias. Sie macht ihn zum Messias. Auf Griechisch heißt es Christus, Gesalbter. Sie macht Jesus zum Christus. Sie zeigt quasi, du bist mein König, du bist der Christus, du bist der Messias. Das ist mehr als nur eine persönliche Liebestat, was die Frau hier macht. Das ist gleichzeitig ein öffentliches Bekenntnis und ein ganz wichtiger Moment in der Geschichte von Gott mit uns Menschen. Hier wird gezeigt, Jesus ist der König durch die Salbung der Frau. Und dann kommt Jesus und gibt dieser Salbung sogar noch eine Bedeutung, die hat die Frau ganz sicher nicht beabsichtigt. Nämlich Jesus sagt, sie salbt mich damit im Voraus für mein Begräbnis. Am folgenden Sonntagmorgen werden Frauen zum Grab gehen und wollen den Leichnam von Jesus salben, wie man es damals üblicherweise gemacht hat, mit Balsam. Aber sie werden es nicht tun können, weil da ja Jesus schon auferstanden ist am Sonntagmorgen. Im Voraus salben für ein Begräbnis, während der Sterbende eigentlich noch lebt, das gab es damals nicht. Kein Jude hätte in einem lebendigen Menschen die Totensalbung gegeben. Das war undenkbar damals. Und deshalb hat es die Frau ganz sicher nicht beabsichtigt. Aber Jesus deutet diese Salbung so, weil sie es für ihn war, diese Salbung. Eigentlich müssen die anderen aufgeschreckt sein, als er diesen Satz gesagt hat, sie hat mich für mein Begräbnis gesalbt. Eigentlich müssen sich die Leute drum dann fragen, wie kann das denn sein, Begräbnis, warum soll Jesus begraben werden und warum soll er dafür jetzt schon gesalbt werden? Wir erfahren leider nicht, wie sie darauf reagieren. Die Anwesenden begreifen das offensichtlich noch gar nicht, aber es ist fast, als hätte Jesus das für uns gesagt, dass wir es begreifen, dass er hier für sein Begräbnis gesalbt wird. Wir verstehen, was die Liebestat der Frau wirklich bedeutet und wir können die Christusliebe sehen, die da dahinter steckt. Und genau das ist der Punkt. Nächstenliebe ist wichtig, aber Christusliebe ist noch wichtiger. Wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Das hat Jesus mal gesagt. Das andere, den Nächsten zu lieben und sich selber, ist auch wichtig. Aber wir dürfen bei der Nächstenliebe nicht den Blick auf Jesus verlieren. Und das ist ganz entscheidend. Und deshalb ist auch nicht schon christlich, wie man manchmal hört, wenn Menschen Nächstenliebe leben. Das begegnet mir immer wieder. Und in der letzten Zeit kann man das immer wieder auch lesen und im Fernsehen sehen. Manchmal sogar von eigenen hohen Kirchenvertretern. Wenn man die fragt, was christlich ist, dann heißt es ganz oft, ja, dass man Nächstenliebe lebt, dass man anderen Gutes tut. Natürlich ist das wichtig und das gehört zum christlichen Leben dazu, aber das ist noch nicht christlich. Wenn man bei der Nächstenliebe den Blick auf Christus verliert, dann ist das eine gute Tat, dann ist es Nächstenliebe, aber noch nicht Christusliebe. Ich höre das manchmal bei uns in den Orten auch, wenn ich Menschen besuche, dass die sagen, ja, ich kann doch auch ganz gut ohne Kirche oder Glaube ein guter Mensch sein. Oder manchmal sagen manche sogar, ach ja, wissen Sie, es gibt Leute, die leben christlicher, frommer als die, die in die Kirche gehen. Mag sein, dass andere sich mehr der Nächstenliebe entsprechend verhalten, aber christlich ist es nicht, wenn man Jesus aus dem Blick verliert. Reduzieren wir doch bitte unser Christsein nicht auf gute Nachbarschaft und dass wir irgendwie gut miteinander auskommen und auf korrektes ethisches Handeln. Das ist alles wichtig, aber christlich wird es erst, wenn wir dazu auch Christus im Blick haben. Das darf man nicht vergessen und das wird in dieser Geschichte eben auch deutlich. Die Christusliebe steht höher, die ist wichtig. Der Luther hat es mal ganz ähnlich gesagt, sinngemäß so, man kann auch einem anderen christlich die Stube putzen. Das geht schon, wenn man das mit seinem Glauben verknüpft. Aber wenn man ohne Glauben Nächstenliebe lebt, dann ist das zwar schön, aber eben nicht christlich. Darf man nicht vergessen. Die Frau hat Jesus im Blick. Sie hat die Christusliebe im Herzen. Sie erweist Jesus die Ehre. Deshalb gießt sie das Nardenöl über ihn. Sie tut was, was wir heute nicht mehr können. Wir haben diese einmalige Gelegenheit nicht, aber wir können Jesus auch ehren. Wir können ihn im Blick behalten und wir können ihm die Ehre auf andere Art erweisen. Wir können ihm zum Beispiel Zeit geben, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Das ist Jesus ehren, das ist Hingabe an Jesus. Wir können singen und beten. Wir können auf das hören, was er in seinem Wort sagt. Wir können das weitersagen, dass er in seinem Tod und in der Auferstehung uns ewiges Leben schenkt. Auch das ist Hingabe an Jesus. Oder wir können, vielleicht ist das auch mal eine Möglichkeit, in der kommenden Woche Karfreitag und die Kreuzigung ganz bewusst gedenken und auch Ostern ganz bewusst die Auferstehung feiern und nicht nur die freien Tage und der Urlaub, der so nötig ist. Das ist auch recht. Aber wir können ja mal am kommenden Osterfest ganz bewusst auf Christus schauen und damit ihn auch ehren, denn dann wird's christlich. Dort, wo wir uns Jesus zuwenden, da ehren wir ihn, da leben wir Hingabe, da tun wir das, was die Frau mit dem Nardenöl tut. Zum Schluss noch der dritte Punkt zum Merken. Die Jünger haben Nächstenliebe zu ihrem Handeln angetrieben. Die Frau hat Christusliebe zu ihrem Handeln angetrieben. Jesus selber gibt sich auch, und zwar aus Menschenliebe. Er spricht von seinem Begräbnis und das macht er nicht einfach so. Und das macht er nicht, um ein Zeichen zu setzen und das macht er auch nicht, um eine Religion zu gründen. Das macht er nämlich für uns alle, wie wir hier sitzen, für sie und für mich und für dich. Weil er uns liebt, weil er eine tiefe Menschenliebe zu uns hat. Deshalb gibt er sich hin. Alle drei Formen von Hingabe, die von den Jüngern, die von der Frau und die von Jesus selber, sind motiviert durch Liebe. Das ist das, was alle verbindet. Und die Liebe Jesu, die fasst alle drei zusammen. Denn Jesus, der liebt den Menschen, der so wie die Jünger viel für andere gibt. Er würdigt diese Hingabe der Nächstenliebe. Jesus liebt auch den Menschen, der so wie die Frau aus Christusliebe gibt. Und er selber gibt sein Leben aus Menschenliebe. Es ist die Liebe, die uns zur Hingabe führt und die uns zur Hingabe Kraft gibt. Die Frau, die Jünger, Jesus und uns auch. Und deshalb nehmen Sie diesen Duft, der hier durch die Reihen wabert und den Sie nachher am Ausgang auch gern ein bisschen sich irgendwo auf die Hand machen dürfen. Nehmen Sie diesen Duft mit als Zeichen der Liebe, als Duft der Liebe. Nehmen Sie ihn mit in Ihrer Nase oder als Andenken auf der Haut und nehmen Sie ihn mit in Ihren Alltag. Amen.